this evening, everybody talk about pop music.
Der Pop Talk.
Matthias Koch ist da. Er hat ein Label gegründet, das sich mit Musik aus dem Iran beschäftigt, mit persischer Musik. Es heißt 30M Records. Der Iran, ein Land, der im Augenblick sich Protesten gegenüber sieht nach dem Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini in Haft. Und deswegen steht auch diese Arbeit, denn alle seine Künstler leben im Iran, unter einem besonderen Licht. Und es freut mich deshalb doppelt und dreifach, dass er heute gekommen ist. Matthias Koch aus Hamburg, hallo.
Hallo, bedanke mich sehr für die Einladung. Hatte eine herrliche Zugfahrt hier heute Morgen nach Berlin.
Hamburg-Berlin ist so eine Achse, die kann man einfach ganz gut machen, ne?
Das kann man mal eben so machen.
Auch mit der Deutschen Bahn.
Das klappt meistens, nicht immer.
Sonntagmorgen aber schon. Ne?
Sonntagmorgen war natürlich auch eine kleine Verspätung drin. Das hätte auch gewundert, wenn es nicht so wäre.
Ja, inzwischen wäre man fast schon traurig, wenn keine Verspätung zustande käme.
Ganz genau. Ist auch so ein bisschen der Nervenkitzel beim Fahrtantritt. Klappt's oder klappt's nicht?
Umso schöner, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Mir geht's prima.
Du beschäftigst dich mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Iran und bringst deren Musik hier in Europa, in Deutschland heraus auf deinem Label 30M. Und damit wir mal so einen kleinen Eindruck kriegen, hören wir mal rein in ein Stück.
Oh ja, gute Idee.
Saha ist dieses Stück. Matthias, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
Saha ist ein Stück der iranischen Komponistin Aftab Darwishi. Sie lebt zur Hälfte in Holland und in Teheran. Zurzeit ist sie wieder in Teheran. Es ist ihr Debütalbum. Das ist vor ein paar Monaten eben auf meinem Label erschienen. Wir haben uns mal in Teheran auf einem Konzert kennengelernt und ich fand ihren Ansatz zu komponieren ganz toll, dass sie also alte persische Elemente in ihrer Komposition mitverwendet, aber auch Stücke hat, wo sie Elektronik mit einbezieht. Das eine oder andere Stück klingt fast ein bisschen westlich, neoklassisch, wie man so schön sagt. Mhm. Allerdings komponiert sie auch ganz, ganz aufregend anders für Trompete, für Saxophon, was in den Genres oder in dem Genre, was ich eben angesprochen hatte, auch eher selten ist.
Sprechen wir mal über Saha. Du hast gesagt, sie lebt halb in Amsterdam, halb in Teheran. In Teheran sind im Augenblick die Menschen auf der Straße, protestieren gegen das Regime, das jetzt seit über 40 Jahren an der Macht ist dort im Iran. Was hörst du zum Beispiel von Saha? Was passiert da gerade?
Von der Künstlerin höre ich im Moment nicht so viel. Also wir tauschen uns aus über soziale Medien, schicken uns Nachrichten. Ich schicke ihr tolle Besprechungen, die ihr Album hier bekommen hat. Sie freut sich sehr und hat mir dazu geschrieben, dass das also bei der sehr, sehr traurigen Lage im Moment einer der wenigen Lichtpunkte, einige der wenigen Ermutigungen im Moment sind. Also da auch noch weiter zu komponieren in Teheran, also den eigenen Mut aufrechtzuerhalten und weiter irgendwie einen Sinn in dem zu sehen, was man macht, weil die Lage einfach im Moment also desaströs ist und die Umstände einfach wirklich alles andere als schön sind.
Es ist natürlich schwierig jetzt für uns beide hier, die wir hier im sicheren Berlin sitzen, jetzt uns wirklich dazu zu äußern, was dort passiert. Aber du hast natürlich die Kontakte durch deine Künstlerinnen und Künstler in den Iran, denn das Besondere an 30M ist, die leben alle dort, zumindest zum allergrößten Teil. Hast du sonst irgendwelche Kontakte im Augenblick? Hörst du was? Wie geht es denen dort? Wie arbeiten die dort jetzt im Augenblick? Unter welchen Umständen? Oder hörst du vielleicht auch, dass da an Arbeit im Augenblick gar nicht zu denken ist?
Also ich höre am meisten im Moment tatsächlich durch die Nachrichtensendungen, die wir hier sehen, durch die Beiträge auf verschiedenen Kanälen. Die Gespräche mit den KünstlerInnen selber sind ein bisschen schwierig, weil man doch häufig davon ausgeht, dass jemand zuhört. Also selbst WhatsApp ist da nicht sicher vor. Ich erzähle also eine kleine Unterhaltung mit einem guten Freund und Musiker, der dort in Teheran ist. Und ich frage ihn erstmal so, wie es ihm geht, ob er okay ist, ob seine Familie okay ist, ob alle wohlauf sind, was ihm bejahte. Und ließ sich erstmal gar nichts anmerken und ich fragte ein bisschen weiter und meinte, ja, wie sieht es denn ansonsten aus? Also wie kann ich mir im Moment dein tägliches Leben vorstellen? Und er sagte, du, wir sind drin, wir machen unsere Sachen, die wir immer machen. Er gibt Musikunterricht zum Beispiel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er sagte mir, naja, ansonsten ist die Lage so, wie du es im Fernsehen siehst. Die einen gehen auf die Straße und die anderen tun das, von dem du weißt, was sie tun. Und näher hat er das nicht ausgeführt und ich habe dann auch nicht näher nachgefragt.
Das ist etwas, was vielleicht, wenn man schon mal im Iran war, du warst schon sehr häufig im Iran, nehme ich jetzt mal vorweg, kennt, dass man ein bisschen verklausuliert sich unterhält. Wir nennen jetzt natürlich auch keine Namen, einfach um die Künstlerinnen und Künstler auch zu schützen an der Stelle. Was macht es mit dir als jemand, der dem Iran ja sehr zugewandt ist? Du lernst auch selber Persisch, ist sicher kein leichtes Unterfangen und warst sehr häufig dort. Wie beobachtest du denn jetzt persönlich, so ganz persönlich gerade diese Entwicklung?
Also ich empfinde da große Trauer, also A, was die Zustände angeht. Finde das sehr deprimierend, weil in dem Jahr, wo ich das erste Mal hingefahren bin, das war 2015, sah alles doch eher nach Öffnung aus und nach einer Verbesserung der Lebensumstände, nach mehr Freiheiten oder zumindest die Möglichkeit erschien sozusagen am Horizont. Also das hat sich mittlerweile komplett erledigt und sämtliche Menschen, die ich kenne, und das war früher anders, haben auch wirklich die Hoffnung auf eine Verbesserung verloren. Also da gibt es niemanden mehr, der wirklich hofft und der optimistisch ist, dass sich da jetzt im Moment durch Reformen oder so etwas irgendwie was ändert oder öffnet.
Vielen Menschen imponiert der Mut, mit dem die Iranerinnen und Iraner, besonders junge Leute, jetzt auf die Straße gehen, sich in Gefahr bringen, für ihre Sache dort einstehen. Es gibt ja durchaus auch eine internationale Sympathisierung, Solidarität mit diesen Protesten. Eine Schwierigkeit, die ich sehen würde, ist ja, es gibt nicht wirklich eine alternative Kraft, die in Frage käme, sollte das Regime tatsächlich dort von der Macht verdrängt werden können, um da einen Prozess, wie auch immer er aussehen könnte, einzuleiten. Wie schätzt du das ein?
Ich sehe das ähnlich. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Parteien, die da irgendwie immer schon zugange waren. Eine im Land nicht geschätzte Auslandsopposition, wie sie sich selber nennt, Anhänger des Sohnes des Schah, die gerne möchten, also dass das Ganze wieder zu einem Königreich wird. Ich meine, dagegen, also aufgrund der Handlung des Schahs, wie er sein Volk behandelt hat. Also das war der Auslöser für die letzte Revolution.
Der Boden der islamischen Revolution, genau, eigentlich, also Ende der 70er Jahre. Ja.
Das möchte man ja nicht nochmal haben.
Ich glaube auch nicht, dass das Ziel der Demonstrantinnen und Demonstranten dort im Iran im Augenblick ist.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Wie war denn für dich die Stimmung, die du wahrgenommen hast? Du warst das letzte Mal im Februar im Iran. Was hast du da erlebt? Wie sind die Leute drauf gewesen? Was haben die dir da erzählt damals? War ja noch keine Demonstration, zumindest nicht regelmäßig jetzt und nicht in dem Ausmaß, wie es im Augenblick ist.
Der Unterschied zu den vorherigen Besuchen war ein großer. Ich war 2 Jahre nicht dort wegen der Pandemie. Wie du schon sagst, ansonsten war ich ja bis zu 2-3 Mal im Jahr da, habe also regelmäßig mitbekommen, wie es den Leuten so geht, habe die 2 Jahre nicht gesehen, bin wieder dort gewesen und fand die Stimmung insgesamt also wirklich drückend, also bleischwer sozusagen. Keiner hat mehr offen irgendwie über irgendwas gesprochen. Also neben einem normalen Alltag, der natürlich stattfindet, weiterhin stattfindet, aber die ganzen Sachen oder die Dinge, mit denen ich vorher auch zu tun hatte, Konzerte von westlichen Künstlern, ich war mit Olaf Hohe Arnalds damals da, ich war mit Federico Albanese da, mit Martin Kohlstedt, die haben alle 3 dort Konzerte, also wirklich umjubelte Konzerte gespielt, das gab es alles schon nicht mehr. Viele westliche Konzerte wurden abgesagt in letzter Minute, konnten doch nicht stattfinden. Leute mussten also wieder unverrichteter Dinge, ja, oder haben den Flughafen gar nicht verlassen und durften also wieder umdrehen und nach Hause fahren. Und das deutete sich eigentlich schon an, auch mit dem neuen Präsidenten Raisi, dass das also sich nicht unbedingt noch zum Positiven wenden wird, ganz im Gegenteil. Die Stimmung war also stark, stark zu spüren. Das Krasseste, was ich einmal gesehen habe, ich war mitten in der Stadt, saß draußen, habe einen Tee getrunken in der Sonne, was ich dort auch gerne tue. Und es fuhr ein Auto in hoher Geschwindigkeit an mir vorbei, Polizeiauto hinterher und mit Revolvern aus dem Fenster, die also auf das vorausfahrende Auto schossen, was ich live in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Ja.
Also eine angespannte Stimmung dort. Trotzdem der Iran, ein Land der Poesie, der Kunst, der feinen Sprache und der wahrscheinlich großartigsten Gastfreundschaft, die man leben kann. Viele sagen ja, die dort waren, die Iraner sind die allernettesten Menschen. Und wir kommen da jetzt mal wieder zurück zu deiner Arbeit, nämlich zu deinem Label 30M und hören mal rein in ein Stück von Parastu Ahmadi. Erzähl uns gleich was dazu.
Hey, Khuda.
Das einen direkt nach Teheran eigentlich versetzt oder überhaupt in den Iran. Ja, bei Teheran, da hast du jetzt gerade ein bisschen gezuckt. Spezifizier doch mal, Parastu Ahmadi.
Genau, Parastu Ahmadi, junge Musikerin aus Teheran, das stimmt.
Matthias Koch übrigens im Pop-Talk.
Sie kommt aus Teheran, hat hier aber ein ganz altes Stück neu interpretiert aus dem 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Wir haben das versucht, so ein bisschen zu recherchieren, weil ich mir für eine Musikkritik auch einmal den Text habe übersetzen lassen von einem spezialisierten Übersetzer, der dann allerdings Telefonate führen musste nach Shiraz, wo das Lied nämlich herstammt, weil es da so ein bisschen verschiedene Deutungen mancher Worte gibt. Das ist also ein uraltes Liebeslied. Also wunderschön. Ich habe sie tatsächlich nicht dort im Land kennengelernt, sondern bei Recherche auf Instagram entdeckt, habe dieses Video gesehen, wie sie da also ohne Kopftuch am Klavier sitzt und dieses alte Stück spielt, was mich eben sehr fasziniert hat, und habe sie daraufhin angeschrieben und gefragt, ob ich das für die Compilation This is Teheran lizenzieren dürfte, damit ich das hier quasi der westlichen Welt präsentieren darf.
Ja, der westlichen Welt präsentieren, bei dem Stichwort kommen wir mal auf dein Label 30M. Du bist zu deinem Hintergrund schon jemand, der mit dem Musikbusiness, sag ich jetzt mal, sehr vertraut ist. Wie bist du auf den Iran gekommen? Wie ist diese Liebe zum Iran, nenne ich es jetzt mal, diese Zuneigung entstanden?
Die Liebe zum Iran ist sehr spontan eigentlich entstanden. Es gab ein paar Reisen von mir in den Nahen Osten davor, allerdings eher so das klassische Programm mit Tauchen lernen und solchen Dingen. Nicht im Iran natürlich.
Ja, ich wollte gerade fragen, wo macht man das denn im Iran? Die das haben ja nur diese Küste unten am Golf, am Persischen.
Da könnte man gut tauchen, aber ja. da war es halt eben nicht. Und es kam dann große Presse in 2015 über den damaligen Atomdeal, das JCPOA, und eben einem großen Presseecho, einem Start von Berichterstattung über Iran, über Reisen im Iran, auf dem Land, in verschiedene alte Städte, über Geschichte des Iran, Kultur des Iran, über die Musikszene und Galerieszene in Teheran. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich einfach mal hinfahren. Hab mir einen Lonely Planet gekauft, Rucksack gepackt und bin dann eben, hat einen Moment gedauert, mal eben so, geht's dann doch nicht, man braucht schon ein Visum. Und das dauert ein paar Tage, aber bin dann halt eben dorthin gefahren, habe das Land bereist und einfach wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt und Musiker schon beim ersten Besuch kennengelernt in den Überlandbussen und mich also dermaßen willkommen gefühlt, dass ich da fast gleich wieder hingefahren bin.
Ich sag mal so, das ist so ein klassisches Erlebnis, ich will es gar nicht so runterbrechen, aber ein Erlebnis, das man durchaus auch als ganz normaler Tourist machen kann. Wie kam dann die Verstrickung, dass du sozusagen gesagt hast, ich möchte ein Label gründen, das persische Künstlerinnen und Künstler hier in Deutschland herausbringt?
Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Also das kam nicht sofort. Da kamen einige Reisen danach. Ich hatte es eben schon erwähnt, mit drei Musikern von hier war ich dort.
Genau.
Habe die Konzerte begleitet. Also
aus dem Neoklassikbereich.
Aus dem Neoklassikbereich, genau.
Das hast du früher gemacht? War das früher dein beruflicher Hintergrund, PR zu machen für Musiker oder Labelarbeit zu machen für Musiker? Dass du uns da mal kurz mitnimmst in deine berufliche Vergangenheit.
Also ich arbeite seit über 20 Jahren im Musikbusiness, wie man so schön sagt, und habe eigentlich immer Produktmanagement, Labelmanagement, Marketing gemacht, hatte das jetzt auf den Reisen im Grunde genommen gar nicht dabei und habe auch da immer sehr abgeschaltet vom Job und war eben ganz anders unterwegs. Als Privatmensch da hingefahren und habe dann eben diese tollen Menschen im Bus kennengelernt, die mir erzählt haben, so ja, und sie kennen irgendwie Olafur Arnalds und sie kennen den Nils Frahm und wie toll das doch wäre und wenn die mal Konzerte hier spielen könnten, wäre das nicht großartig. Und ich dachte, na gut, ich habe Kontakte, die wiederum kennen. Da könnte man mal fragen. Ich habe mich dann da schon so ein bisschen schlau gemacht, dass man so klassisch anmutende Musik, westliche Musik ja nach wie vor, vermutlich relativ schnell durch die Zensurprüfung bekommen könnte, weil einfach auf klassischen Instrumenten gespielt wird. Es gibt keine Texte, die da irgendwie zu genehmigen sind, das erschien irgendwie machbar.
Ja, und fragt man diese Künstlerinnen und Künstler danach, also ich weiß es zufällig von Niklas Paschburg, dann wurden die da ja frenetischst gefeiert bei den Konzerten, die sie gegeben haben.
Ja, absolut. Also das war, wie gesagt, bei den dreien, wo ich es erlebt habe, also da standen Schlangen nach den Konzerten, die also entweder Autogramme wollten oder zum Teil selbst gebastelte Sachen mitgebracht haben, Videos gedreht haben mit der Musik, also ganz persönliche, zum Teil ganz intime Dinge und die dann halt den jeweiligen Künstlern präsentiert haben. Und also das war unglaublich. Und diesen Neoklassik-Teil, auf den bin ich eigentlich auch ein bisschen gekommen, weil Iran, wie gesagt, das Land der Dichter auch eben ist, große Kulturtradition hat, die Taxifahrer einem die Denkmäler von Rumi und anderen halt irgendwie zeigen, was in Deutschland kaum jemand könnte. Die Sprache sehr, sehr fein ist, sehr poetisch. Ich viele Leute kennengelernt habe, die Instrumente spielen und ich dachte mir so, diese Kombination aus Emotionalität, die diese Neoklassik ja auch beinhaltet, klassische Instrumente, was die Zensur angeht und dann diese Empfänglichkeit auch für große Emotionen bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, dachte mir, das müsste eigentlich unheimlich gut klappen. Das würde so gut zusammenpassen und so kam es dann im Laufe der weiteren Versuche.
An der Stelle fahren wir auch musikalisch nochmal in Iran und hören in ein Stück rein, das du auch auf deinem Label hast, I May Never See You Again. Never See You Again. Auch so ein Stück, das einen direkt mitnimmt in den Iran. Nimm du uns doch mal mit. Welche Gedanken kommen da bei dir so rauf, wenn du das hörst, diese Musik? Jetzt mal abseits davon, dass du damit arbeitest und das wahrscheinlich sehr rationale Gefühle auch bei dir auslöst.
Ja, das Stück I May Never See You Again von Sabah Alizadeh, auch bekannter Musiker aus Teheran. Ich finde es sehr, sehr stimmungsvoll. Es hat was Gedrücktes. Es hat das klassische Instrument Kamanche, eins der großen persischen Instrumente, hier elektronisch ergänzt und verfremdet. Also Sabah spielt viel, also ist eigentlich eher für Elektronik bekannt, denn für dieses klassische Instrument. Aber es hat dieses, für westliche Ohren, dieses Orientalische, also wie du sagst, man ist direkt dort, aber es fehlt ihm irgendwie der Kitsch und alles, aber es kommen warme Temperaturen, heiße Temperaturen. Ich denke so ein bisschen an Wüste. Ich weiß nicht, ob er das jetzt gerne hören würde, wenn ich das so erzähle, weil es auch natürlich meine klischeehaften, ja,
das ist immer so die Frage,
europäischen, ne? Gedanken sind, ja, dazu.
Wie Klischee transportieren wir eigentlich rein in diese Musik? Denn genau, die läuft da ja nicht überall, wenn man, nee, da langfährt. Eigentlich ist es da meistens laut, heiß und staubig.
Ganz genau. Und daran denkt man dann aber halt auch so ein bisschen. Ich finde es hier natürlich noch dazu, also ich kenne den Musiker, ich kenne sein vorangegangenes Album, ich kenne die deutlich positivere Klangfärbung des vorangegangenen Albums. Das hier ist eben aufgenommen und erschien in der Pandemie unter, ja, sich verschlechternden gesellschaftlichen Zuständen. Wie weit die Einfluss gefunden haben tatsächlich, kann ich hier gar nicht genau sagen. Das wäre dann alle auch wieder ein Teil meiner Interpretation, genauso wie das heiß und staubig. Aber ich denke, der Titel I May Never See You Again spricht ja auch schon so ein bisschen Bände oder lässt ja Raum für Interpretation. Und viele, viele Dur-Akkorde tauchen hier nicht auf, also viel Fröhliches taucht hier nicht auf. Es ist schon ziemlich bedrückend, aber durch dieses sehr feine Instrument, es ist Kamanche, ist eine iranische Stachelgeige, hat so einen kleinen fußballgroßen Korpus, der sogar ein bisschen kleiner, steht auf so einem kleinen Metallstachel und ist dann mit vier Stahlseiten bespannt.
Wird mit dem Bogen auch gespielt.
Wird mit dem Bogen gespielt. Wie eine Geige im Grunde genommen. Den Bogen kann man noch spannen mit dem Daumen. Also beim Spielen verändert man die Spannung, damit halt irgendwie die Feinheit des Klanges. Hat so eine Eleganz, aber eben auch was sehr Trauriges. Also sie kann sehr klagend sein. Und eins fällt mir immer wieder ein, was er mal gesagt hat in dem Interview, warum insbesondere die Kamanche so berührt. Und das ist wohl der Grund, dass sie dem Spektrum der Frequenzspektrum der menschlichen Stimme sehr nahe kommt. Mhm. Also sehr mittigen Bereich liegt.
Also man sieht, du hast dich in die iranische Musik auch reingefuchst. Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss es jetzt einfach machen? Erfahrung mit dem Musikbusiness, mit der Arbeit innerhalb dieses Musikgeschäfts hattest du ja schon viele Jahre. Dann aber so diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich gründe jetzt ein Label 30M und bringe jetzt iranische Musik raus. Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich das?
Es gab zwei. Es gab also auf dem Weg dahin, bei dem Reinfuchsen in die iranische Musik, gab es ein paar Überraschungsmomente. Ich habe, wie gesagt, mehr und mehr Musiker kennengelernt, die auch mir was vorspielen wollten. So nach dem Motto, ja, vielleicht kannst du das ja irgendwo und im Westen und vielleicht könnte irgendjemand.
Die Hoffnung ist, die weckt man natürlich, wenn man dorthin fährt, genau, ne, und sich mit Musikerinnen und Musikern trifft.
Wenn man sagt, man arbeitet in der Musikbranche, so dann, Mister, I need to play you. Und
häufig ist ja auch die Intention dahinter, gerne aus dem Land auch raus zu wollen.
Das kann immer mal eine Rolle spielen, hat jetzt bei mir noch nicht so stattgefunden, aber ich kenne auch natürlich Geschichten davon. Aber zurückzukommen zu diesem einen Moment, ich bin also eingeladen worden in so ein kleines Kellerstudio und der Mensch hat mir also auch so neoklassische Sachen vorgespielt. Ja, also wie das einfach so klingt im Stereotyp. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, warum er denn jetzt irgendwie Musik machen möchte, die genauso klingt, wie sie in Europa schon irgendwie millionenfach zu finden ist. Warum er nicht vielleicht irgendwas nutzt aus seiner eigenen Musikgeschichte, aus der Musikkultur des Landes, Instrumente, Arten zu komponieren, Tonalitäten etc. Und sagte, ja, das würde er gerne, aber es hieße immer, alle hätten ihm gesagt, das wäre uncool und man möchte ja doch eher westlich klingen. Aber er hätte da so eine Festplatte, wo er mal so ein paar Versuche aufgenommen hat, so ein paar Skizzen und spielt mir dann halt eben Stücke vor mit eben dieser Comanche, von der ich eben schon erzählte, dann aber mit unterlegt mit Analog-Synthesizern und so Drum and Bass Beats. Und dann meinte ich so, das wäre schon eher was mich persönlich jetzt auch interessieren würde. Und wo ich auch denke, dass es ein viel größeres Potenzial hat, als wenn jetzt die x-te Kopie eines Musiktrends und dann noch aus einem Land kommt, wo man es irgendwie nicht vermutet, sondern ob er nicht vielleicht selber was machen würde. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann verschärfte sich ja über die nächsten 3 Jahre auch die außenpolitische Situation. Donald Trump wurde gewählt zum Präsidenten. Eine ganze Runde von Sanktionen wurde wieder eingesetzt, Wirtschaftssanktionen.
USA, ja.
Der USA, genau. Und ich bekam eben auch mit, wie schwierig das teilweise ist für Musiker, ihre Musik im Ausland zu veröffentlichen. Einige erzählten mir, ja, das wäre gar kein Problem, sie hätten einen Kumpel in Dubai, der wird das für sie machen, für $100 das Album halt eben auf Spotify hochladen. Wo ich dann dachte, naja, man zahlt ja eigentlich nichts dafür, dass man seine Musik irgendwo zum Hören bringt, sondern man bekommt ja im besten Fall eher was dafür, dass sie irgendwo gespielt wird. Und auf einer weiteren Reise, wo ich wiederum erzählte, ich suche diese Mischung aus modern und Tradition und speziell persisch, also diesen persischen Footprint irgendwo, der da muss noch irgendwie mehr sein als das, was man schon kennt. Ich sag jetzt mal, die arabischen Schleppbeats und irgendwelche Vokoder-Gesänge, so das kannte ich alles schon.
Gibt's da auch, ne?
Das gibt's da auch, natürlich, mit viel Bass und so. Und dachte, nee, das muss noch irgendwas anderes sein. Und dann wurde ich halt eben einem Musikerduo vorgestellt, die ein Album aufgenommen, schon fertig aufgenommen hatten mit traditioneller Musik aus Balochistan und mit Elektronik aus Teheran und also verschiedenen präparierten Klavieren und allem Möglichen, was ich wahnsinnig spannend fand. Das waren dann Bamdad Afshar und Hushya Khayyam und daraus ist halt die erste Veröffentlichung von 30M entstanden, Raz.
Jetzt hast du 30M gesagt, ich habe 30M gesagt, geht wahrscheinlich beides. Was steckt denn hinter dem Namen?
Jetzt habe ich 30M gesagt, obwohl ich das eigentlich immer Englisch aussprechen möchte. 30M. Ja, 30M schlägt ein bisschen verschachtelt die Brücke in die persische Kultur. Iraner kommen manchmal drauf, denn wenn man das auf Persisch oder Farsi spricht, ist die Zahl 30, heißt Si. M ist der erste Buchstabe des Wortes Morg, was Vögel bedeutet. Und es gibt eine Fabel aus dem 12. Jahrhundert. Die Sea-Morg-Fabel und da geht es darum, dass also eine große, also die Vögel der Welt zum weisen Vogel, dem Wiedehopf, reisen, um Rat einzuholen, weil sie desorientiert sind, weil sie nicht wissen, wo es lang geht, weil sie nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen und sie möchten nun eigentlich gerne irgendwie einen Anführer haben, einen König. Und dieser Wiedehopf sagt ihnen, gut, da gibt es einen Weg, es ist eine beschwerliche Reise, geht um über zig Berge, Täler und durch Unwetter und alles Mögliche. Und von diesen paar hundert Vögeln kommen am Ende halt eben 30 Vögel an, Sea Morg, und die dann eben feststellen, der ihnen versprochene König ist nicht da. Und sie stellen dann fest, dass sie durch diese Reise, durch ihre Erfahrung und vor allem durch die mitgebrachten eigenen Werte zu Königen geworden sind. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein schönes Bild, auch für das, was ich mit dem Label vorhabe, also wirklich ja authentische, aber auch coole Musik aus Iran irgendwie in Iran zu entdecken und in die Welt zu transportieren und eben nicht als Abklatsch westlicher Musik bekannt zu machen, sondern eben aufgrund der eigenen Werte, wie es eben in dieser Fabel so heißt. Und es hat auch einen sehr demokratischen Zug an sich,
finde ich. Sehr schön, wie viel Geschichte hinter zwei Zahlen und einem Buchstaben stecken kann, 30M Records. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Jetzt hast du schon einiges an Publikationen draußen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Iran. Wie ist jetzt so deine Erfahrung? Also konntest du da viele jetzt auch hier auf Tour vielleicht auch schicken, die Musik hier bekannter machen? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit deinem Label gemacht? Denn man kann ja dazu sagen, so wahnsinnig lange gibt es noch gar nicht. Es ist eigentlich ein Kind der Pandemie sogar, ne?
Es ist ein Kind der Pandemie, ganz genau. Also Ende 2020 ist das erste Album erschienen. Und damit hat sich dann auch gleich, kann ich gleich eine Frage sehr einfach beantworten. Ich hätte die Künstler gerne auf Tour geholt, habe schon geguckt, wo das denn passen würde, welche Venues passen würde oder ob ich vielleicht in meinem Bekanntenkreis oder Kontaktekreis auch Booker habe, die sich darum kümmern könnten. Und das ist aufgrund der Pandemie einfach komplett ausgefallen. Also keiner dieser Künstler ist seitdem hier gewesen. Ich hoffe, dass sich das ändern wird. Wobei die Lage des Landes das im Moment jetzt auch also ganz schwierig macht. Was ich mir ist erzählt worden, also Iran vergibt keine Kulturvisa mehr für Europäer oder Westler allgemein, um im Land was zu machen, weil man da also einen Einfluss der westlichen Kultur befürchtet. Im Gegenzug vergibt aber auch Europa kein Visum mehr an iranische Künstler, die hier gerne auftreten wollen. Also hier sind einige Konzerte in letzter Zeit auch schon abgesagt worden, die schon bestätigt waren, aber wo dann zum Beispiel die deutsche Botschaft zurückgezogen hat und gesagt hat, das ist zu riskant, die könnten hier bleiben. Das möchten wir erstmal nicht unterstützen. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie realistisch das ist, meine Künstler in absehbarer Zeit hier auf Tour zu haben.
Wieder einmal so ein Beispiel dafür, wie diplomatische Vereisungen dann zu Schwierigkeiten im kulturellen Zusammenleben führen können. Bist aber weiterhin zuversichtlich, wenn es um die Zukunft deines Labels geht, denn die Auflage von Platten, das funktioniert ja weiterhin, ne? Also, dass man Platten hier veröffentlicht.
Das Aufnehmen von Platten oder das Pressen von Platten mit Musik aus von egal wo und eben auch aus Iran, also das klappt weiter, ich sag mal, relativ problemlos, wobei natürlich die Kosten gerade für Vinyl auch immer weiter steigen, nicht zuletzt jetzt gerade wegen der Energiekosten, also davor war es irgendwie Rohstoffknappheit. Dann war das Papier zwischendurch mal ein knappes und teures Gut. Also die Investitionen, hier unbekannte Musik zu veröffentlichen, fallen immer größer aus. Die Erfolgsaussichten eben auch mit mangelnden Live-Konzerten werden nicht unbedingt besser, weil das natürlich auch ein Argument ist, hier über Künstler zu berichten, die dann eben auch mal ein Konzert spielen.
Unter schwierigen Voraussetzungen, die es ja im Augenblick gibt, hast du ja selbst gerade genannt, so ein Label vorzuführen, da brauchst du eine Menge Enthusiasmus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also den habe ich, ja. Also manchmal fragt man sich, hätte man sich nicht irgendwie was Einfacheres aussuchen können? Also, und was mir natürlich jetzt im Moment fast ein bisschen mehr Sorge macht als gestiegene Energiepreise oder vielleicht nicht so große Presseresonanz, wie ich mir das wünsche, ist natürlich die Musikproduktion vor Ort. Die wird zunehmend schwieriger, gerade wenn Leute eigentlich damit natürlich beschäftigt sind, sich um ihren Lebensunterhalt zu kümmern. Also ich habe heute Morgen mal wieder die Real-Exchange-Rate nachgeguckt. Also seit meinem letzten Besuch hat sich das schon wieder verdreifacht.
Also eine deutliche Entwertung.
Eine Entwertung, also seit meinem
Währung. Ja, genau, die 2018 gab es da mal einen Riesensprung, auch schon mal der Entwertung, und seitdem geht das eigentlich nur noch in eine Richtung.
Ja, ja. Also das ist seit meinem ersten Besuch 2015 hat sich der Wert des Euros gegenüber dem Real verzehnfacht. Mhm. Die Preise steigen und steigen und steigen. Also Leute können sich kein Fleisch mehr leisten. Und unter den Umständen natürlich jetzt noch mit einem freien Kopf Musik zu komponieren, kreativ zu sein, ist ohnehin schon sehr, sehr schwierig. Mal ganz abgesehen von den politischen Rahmenbedingungen. Also ich habe auch einen Bekannten, der hatte ein Studio dort, ein kleines. Hat also lange gespart, bis er sich das ganze Equipment irgendwie kaufen konnte. Hat zum Teil Werbung, auch Musik für Werbung produziert, aber eben auch kleine individuelle, schöne Musikprojekte. Und dem ist die Lizenz zum Musikproduzieren entzogen worden, weil er wohl auch mal einen Künstler oder eine Künstlerin dabei hatte, die als zu kritisch galt. Der darf nicht mehr arbeiten. Also er durfte sein ganzes Studio auflösen, die Sachen verkaufen. Und steht halt vor seinem kompletten finanziellen Ruin.
Einige Schicksale, viele Variablen und eine schwierige Ausgangslage. Deswegen im Augenblick kann man sich trotzdem erfreuen an den Publikationen, die du schon gemacht hast mit 30M. Und wir hören jetzt auch gleich nochmal rein in die Musik und verabschieden uns vorher noch voneinander. War mir ein großes Vergnügen, dass du hier warst.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung.
30M Records heißt dein Label. Matthias Koch war zu Gast im Pop Talk. Und wir hören zum Schluss ein Stück von Ehsan Abdipur. Erzähl mal ganz kurz nochmal was, bevor wir die Musik dann hören.
Ehsan Abdipur, großer, bekannter, traditioneller Spieler der Sorna. Die Sorna, ich nenne sie immer eine kleine nervige Tröte aus Loristan. Damit wurden also früher an den Stadtmauern die Leute geweckt, oder es wurde abends dann irgendwie eingeläutet, dass die Tore nun geschlossen werden. Also schon ein Blasinstrument mit Signalwirkung. Man kann aber auch eben sehr schön drauf musizieren. Das kann er ganz vortrefflich, und dieses Stück hat einen guter Bekannter und ebenfalls Musiker Andreas Spechtel aus Berlin hat sich dieses Stückes angenommen und das nochmal ein bisschen elektronisch nachproduziert, so dass es nicht mehr ganz so traditionell wie vorher klingt.
Mit der kleinen nervigen Tröte beenden wir dieses Stück. Vielen Dank, Matthias Koch, für deinen Besuch. Das war der Pop-Talk mit Nabil Atassi. Zu hören gibt es die Ausgaben im Netz auf pop-talk.de oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich sage tschüss.